Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Samstag, dem 18. Juli 2026. Bevor ich Ihnen die Themen vorstelle und die Aktualitäten des Tages, ein Hinweis in eigener Sache. Roger Köppel auf Deutschland-Tour. Wunderschönes Inserat und alle Termine stehen. Ich freue mich auf das kritische, auf das kontroverse Gespräch mit Ihnen. Keine Gottesdienste, keine Veranstaltungen unter Gleichgesinnten, wobei es auch nicht verboten ist, gleicher Meinung zu sein wie ich. Aber ich lade herzlichst auch alle Kritiker ein, alle Leute, die es anders sehen als ich oder in Nuancen anders. Das ist das Wichtigste. Freie Rede und Gegenrede, Debatte, Diskussion, Streitkultur. Eine Stunde Vortrag, Frontalunterricht, ohne Diashow, ohne Filme, Worte setzen ins Bild. Sprache, sie ist das präziseste Instrument zur Beschreibung der Wirklichkeit. Und nach Beendigung meiner Ausführungen haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Bemerkungen anzubringen. Selbstverständlich können Sie mir auch jetzt schon Anregungen schicken. Ich werde aus schweizerischer Sicht, so wie ich das hier tue, bei Weltwoche Daily zur Lage der Zeit meine Gedanken bringen, den neuesten Stand, all die Informationen. Und Sie haben sich die Gelegenheit zu verschaffen, Sie haben die Chance, ein Bild sich zu machen von mir, wie ich da tatsächlich bin. Ich habe Sie aber gewarnt, hingehen, mitmachen, zuschauen, teilnehmen auf eigene Gefahr, denn die FAZ hat über mich geschrieben, der umstrittenste Journalist der Schweiz, der Spiegel, argumentativer Superlaser. Ist also schon fast ein Ritterschlag da vom Hamburger Nachrichtenmagazin, ein Krawallmacher, der gerne provoziert. Was sind die Termine, was sind die Örtlichkeiten? 7.9. Lübeck, 8.9. Magdeburg, 9.9. Dresden, 10.9. Erfurt. Am 2.11. bin ich in Nürnberg, 3.11. Erding bei München, 4.11. Leonberg bei Stuttgart, 9.11. Duisburg, 10.11. Bielefeld, 16.11. Neu-Ulm, 17. November Ludwigshafen am Rhein und 18.11. Grande Finale in Saarbrücken. Ich hoffe dort natürlich auch den Oscar Lafontaine und die Sarah Wagenknecht anzutreffen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket. Weltwoche.de/Vortrag, Weltwoche.de/Vortrag. Am besten aber Sie abonnieren gleich die Weltwoche, dann haben Sie nämlich das Inserat hier mit dem QR-Code. Ende des Hinweises in eigener Sache. Nein, ich freue mich sehr und es wäre schön, Sie zu treffen. Auch meine Kritiker, Sie sind herzlichst und wirklich herzlichst, das ist nicht einfach eine Proforma-Übung, Sie sind wirklich eingeladen. Ich stelle mich auch der Kritik und ich finde es interessant, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Ich mache ja auch diese Formate an den schweizerischen Universitäten und da wird mir mächtig eingeheizt. Das ist richtig, das ist wichtig, darum geht's. Was sind die Aktualitäten? Jens Spahn, der Mann, der sich selber übers Gesetz stellt. Ich glaube nicht, dass er diese Geschichte überleben wird mit der Leihmutterschaft. Die Eltern Spahn in einer homosexuellen Lebensgemeinschaft mit seinem Ehemann. Nun haben sie im Ausland über eine Leihmutter ein Kind austragen lassen. Der gleiche Jens Spahn, Fraktionschef der CDU, hat allerdings immer die Position vertreten, dass in Deutschland die Leihmutterschaft verboten ist. Und das geht einfach nicht. Sie können ja nicht als Politiker sich über die Gesetze Ihres Landes und die Positionen Ihrer Partei, die Sie selber noch zu vertreten haben, einfach so hinwegsetzen und auch die Bemerkungen zeigen, dass er das kommunikativ nicht mehr einfangen kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass er das folgendermaßen zu entschärfen versucht. Er hat gesagt, das eine ist die reine Lehre. Und das andere ist das konkrete oder das richtige Leben. Da ist natürlich nicht die reine Lehre, sondern das sind die Gesetze. Und dieser Fall lässt doch auch tief blicken. Das ist eben diese ja, etwas institutionalisierte Überheblichkeit, die Arroganz der Politiker, die super hart auftreten, vor allem dann, wenn sie kritisiert werden, wenn Bürger ihren Unmut markieren oder ihre oppositionellen Bestrebungen an den Tag bringen, dann wird sehr hart durchgegriffen mit dem Hammer des Gesetzes. Bei sich selber nimmt man es aber nicht so genau. Jens Spahn, das dürfte, sieht danach aus, das Ende seiner politischen Laufbahn, zumindest für den Moment sein. Das ist jetzt eine reine Spekulation, aber ich glaube, dass er sich damit schon sehr massiv geschadet hat. Aber es geht auch nicht. Sie können das so nicht machen, ist unmöglich und deshalb auch die Aufregung groß. Allerdings, dass sie nicht die Prioritäten, die Deutschland beschäftigen sollten, darüber habe ich mich länger aufgehalten in meiner Morgensendung vom Freitag. Das wichtigste Thema, die wichtigste Priorität für Deutschland ist die Beendigung des Ukraine-Kriegs. Und was sich da eben erschwerend und wirklich als Hypothek auswirkt, ist, dass Deutschland außenpolitisch ausfällt. Deutschland ist nicht in der Lage, im Moment politisch die Position auszufüllen, die Deutschland ausfüllen müsste. Und Deutschland ist auch nicht die Chance, ist nicht in der Lage, diese einzigartige Chance zu packen, dass im Kreml ein Mann sitzt, der nach wie vor ein Fan ist, ein Freund Deutschlands, der Deutschlands begeistert ist, der auch Deutsch spricht und der sich als Politiker nichts mehr wünschen würde als gute Beziehungen zu Deutschland. Ich rede von Wladimir Putin. Und dass sich aufgrund von tragischen Verwicklungen, aber auch von politischem Unvermögen, jetzt dieses Deutschland dermaßen in eine Feindesposition hinein geredet und hinein auch halluziniert hat, hinein manövriert hat, ist ein echtes Verhängnis jetzt für Europa, weil wir leben in einer Zeit, in der sich für einen längeren Zeitraum das Schicksal Europas entscheidet. Wir sind hier wirklich an einer Weichenstellung. Und Russland nähert sich momentan China an, aber das ist keine stabile Beziehung. Die Russen wollen nicht als Juniorpartner in die Arme des chinesischen oder in die Klauen des chinesischen Drachen getrieben werden. China ist das Reich der Mitte. China sieht sich als Dominator der Welt und alle anderen sind die Lieferanten. Das heißt nicht, dass die Chinesen die anderen Länder unterdrücken. Aber die Chinesen sehen sich als Zentrum der Welt und deshalb bist du, ob du jetzt Russland heißt oder Europa oder Amerika, bist du letztlich ein Lieferant, beziehungsweise die Position, auf die man hinarbeitet, ist die, dass man eben so stark und so gut ist, dass die ganze Welt ein Lieferant ist für China. Das war schon in früheren Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden der Fall. Und Russland möchte das nicht. Russland möchte gute Beziehungen haben zu Europa, zu Deutschland vor allem. Und wenn es Deutschland und Russland gut geht, wenn die gute Beziehungen haben, dann geht es Europa gut. Das ist ein berühmtes Zitat von Otto von Bismarck, dem deutschen Reichskanzler und Außenpolitik-Genie des 19. Jahrhunderts. Wenn man von einem großen Fehler absieht, nämlich, dass man Elsass-Lothringen ins Deutsche Reich integrierte, was dann sozusagen zum Sprengsatz wurde, der auch den Ersten Weltkrieg mit auslöste. Aber Deutschland hier natürlich in einer bevorzugten, in einer privilegierten Position, was Russland angeht. Und Putin ist nach wie vor ein riesiger Freund, ein Liebhaber Deutschlands. Und umso größer ist hier diese tragische Zerklüftung, diese Zerreißung eigentlich sehr, sehr guter Beziehungen, die im wechselseitigen Interesse wären, übrigens auch im Interesse Europas. Und darüber müsste man sprechen. Und Deutschland ist im Moment nicht in der Lage, hier diese ausgleichende Funktion zu üben zwischen Westen und Osten. Das kritisieren wir hier, aber ich habe in meinem Gespräch mit dem früheren NATO-General Harald Kujat auch ganz deutlich gesagt, dass man mildernde Umstände anwenden muss. Bei aller Kritik an Friedrich Merz etc. Deutschland ist in einer schwierigen Position und die deutschen Politiker sind überfordert mit dem, weil Deutschland zuerst wieder herausfinden muss, wer es ist. Und für Deutschland stehen im Moment ganz wichtige Identitätsfragen auch zuvorderst und zuoberst auf der Traktandenliste. Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Trümmerhaufen, man konnte nicht mehr deutsch sein. Im Westen wurde die EU und wurde Amerika etwas zum Vaterlandsersatz. Im Osten hatte man die Sowjetunion. Aber unterhalb dieser sowjetischen Käseglocke haben sich die DDR-Deutschen natürlich nicht als Nazis empfunden, sondern als Sieger des Zweiten Weltkriegs, weil sie auf der Seite der Sozialisten standen, auf der Seite der Sowjets. Und darum hat man dort auch eine andere, so wie ich mir das vorstellen könnte und vermute, eine andere Haltung gehabt zu Deutschland, einen anderen Patriotismus aufbewahrt. Während im Westen des Landes der Patriotismus, das Nationalgefühl toxisch war, im Giftschrank versorgt wurde. Und diese beiden unterschiedlichen Sensibilitäten prallen heute aufeinander und noch ist kein Konsens gefunden. Und da eben vor allem in Westdeutschland diese Vaterlandsersatzmöglichkeiten, da EU nicht mehr funktionieren, das ist keine sichere Bank mehr und auch bei den Amerikanern merkt man jetzt, dass die Interessen nicht immer übereinstimmen. Das hat noch funktioniert während des unilateralen US-Dominanzsystems nach dem Kalten Krieg. 30 Jahre lang hat man sich einfach in Deutschland an den Rockzipfel der Amerikaner gehängt, aber das geht heute nicht mehr. Und die Deutschen sind auf sich selber zurückgeworfen und müssen jetzt wieder ihre nationalen Interessen definieren. Und da sind sie damit beschäftigt. Das ist kein einfacher Vorgang, das muss man einfach auch nüchtern analysieren. Aber in dieser Phase, wo es eben wichtig wäre, ein Deutschland zu haben, das diese Vermittlungsleistung schafft zwischen Russland und dem Westen, dieses Deutschland fällt aus, Frankreich fällt aus und Großbritannien ist sowieso ein Totalausfall. Und das macht die Situation eben auch sehr, sehr gefährlich. Jens Spahn, wir haben es angesprochen, eine zweite Affäre betrifft diesen Mann hier. Das ist Uwe Steimle. Und Uwe Steimle ist ein Kabarettist. Er ist ein sehr spitzzüngiger Kabarettist. Er ist in der DDR aufgewachsen, ist jetzt Anfang 60. Und sein großes Thema ist die Angst vor einem großen Krieg in Europa. Und das ist seine wichtigste Botschaft, immer wieder auf den Frieden hinzuweisen und er leidet darunter, dass die deutsche Regierung jetzt alles daran setzt, einen Krieg mit Russland auf europäischem und das würde heißen auf deutschem Boden wahrscheinlicher zu machen. Und das ist ja nicht ein Thema und eine Befürchtung, mit der er alleine dasteht. Ich teile diese Sorge und Sie haben es gesehen, auch der NATO-General AD Harald Kujat teilt diese Sorge. Und als Satiriker ist es der Auftrag von Herrn Steimle, mit scharfen, auch provozierenden und mitunter verletzenden Worten die Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch bitterbös mit humoristischen Mitteln den Leuten sozusagen die Maske vom Gesicht zu reißen, sie aufzurütteln, um eben jetzt seiner Botschaft zu lauschen, einem Friedensappell. Das ist die Situation, das ist die Ausgangslage. Das muss man wissen, um das einzuschätzen, was ich Ihnen jetzt gleich bringe. Und es gab einen AfD-Parteitag, glaube ich, da ist Uwe Steimle aufgetreten, auch Tino Chrupalla und Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt. Und dort haben sie auch über den Frieden gesprochen. Sie haben übrigens die alte DDR-Hymne gesungen. Darüber berichten wir in der neuen Weltwoche. Da wird jetzt schwadroniert von DDR-Nostalgie. Kompletter Unsinn. Petra Erler erklärt Ihnen, worum es dann geht in unserer Ausgabe. Und bei dieser Gelegenheit hat Uwe Steimle eine ganz bitterböse Pointe lanciert im Zuge seiner, ja auch von größtem persönlichem Mitleiden geprägten Friedensbotschaft. Er leidet wirklich unter dem. Ich kenne ihn etwas, habe schon öfters mit ihm telefoniert. Ich bin kein Steimle-Experte, aber das ist ein ehrlich, hochsensibler, leidender Künstler, der sich größte Sorgen macht über diesen Krieg. Und da hat er eine Pointe gebracht, die man kritisieren kann. Und er hat da gesagt, ja, wann ist, wo ist da eigentlich der Graf Stauffenberg, wenn man ihn braucht? Und damit hat er natürlich in den absoluten Giftschrank gegriffen, sozusagen in die toxische Sondermülldeponie. Und er hat quasi den Gedanken in den Raum gestellt, jawohl, wir brauchen wieder einen Attentäter, um heutige verantwortliche Politiker da wegzubringen, damit wir eben nicht in einen Krieg steuern. Man kann diese Pointe, man soll sich darüber aufregen und soll das kritisieren. Ich bin gegen diese Nazi-Vergleiche und all diese Dinge, das soll man ruhen lassen. Aber man muss immer auf das Motiv eines Künstlers schauen. Und das Motiv von Uwe Steimle ist nicht, hier zu einer politischen Gewalttat oder zu einer Straftat aufzurufen, sondern sein Motiv ist, den Leuten auf eine schockierende, bitterböse, schwarzhumorige Art und Weise seine Friedensbotschaft und die Dringlichkeit auch dieses Friedensbewusstseins in Erinnerung zu rufen. Das ist der Ansatz. Also er hat ein gutes Motiv mit einer Pointe, die man kritisieren kann. Und was passiert jetzt? Die Staatsanwaltschaft in Deutschland ermittelt gegen Uwe Steimle, auch die Erben von Graf Stauffenberg, dem Hitler-Attentäter, haben Strafanzeige eingereicht, wegen unter anderem auch Verharmlosung und Missbrauch da des Erbes etc. Aber die gravierende Geschichte ist jetzt das, was die Staatsanwaltschaft tut, nämlich mit Paragraph 126 des deutschen Strafgesetzbuches, und das besagt eben oder beschäftigt sich mit dem Thema Aufruf zu einer Straftat. Das ist Paragraph 126, wenn man also den öffentlichen Frieden stört, indem man zu einer Straftat aufruft. Jetzt in diesem Fall, wenn man das wörtlich nimmt, quasi Beschwörung eines Attentats. Jawohl, da ruft einer also zu einer politischen Straftat, zu einem Attentat gegen den deutschen Bundeskanzler auf. Das ist natürlich meines Erachtens komplett daneben, diesen Vorwurf zu formulieren, weil das im Rahmen einer politischen Kabarettnummer durch einen Kabarettisten, durch einen Künstler gemacht wurde, im Rahmen eben einer allgemeinen Friedensbotschaft, die man natürlich da auch in den Kontext einbeziehen muss. Aber man weiß das, da kennen also die deutschen Behörden keine Gnade, und Uwe Steimle, das weiß ich jetzt aus seinem Umfeld, der macht sich da allergrößte Sorgen und hat schlaflose Nächte deswegen. Nun, ich bin der dezidierten Auffassung, dass er auf keinen Fall strafrechtlich belangt werden darf. Und ich möchte das veranschaulichen mit einem Beispiel, über das ich eigentlich selten geredet habe, weil es mich selber betrifft. Ich bin auch einmal Opfer geworden eines Aufrufs einer Person, in Deutschland lebend, dort auch mit Subventionen finanziert, eine Person des öffentlichen Interesses, ein Aktivist, übrigens auch schweizerischer Herkunft, und der hat folgendes Plakat veröffentlicht. Vor einigen Jahren: Tötet Köppel, steht da drauf. Tötet Köppel, tötet Roger Köppel, 2099, Theater Dortmund, Premiere, 19.09.2015, Zentrum für politische Schönheit. Das ist also ein unmissverständlicher Aufruf, mich umzubringen. Und unten haben sie noch als Symbol dieses Gewaltaufrufs meine zerbrochene Brille. Und der Mann, der diese Aktion lanciert hat, den sehen Sie hier. Das ist Philipp Ruch, ein Schweizer, glaube in Hamburg lebend, deutsch-schweizerischer Doppelbürger möglicherweise. Schauen Sie das in Wikipedia nach, da steht alles drin. Dieser Mann hat hier unmissverständlich zur Ermordung von Köppel aufgerufen. Ich habe damals diese Sache in den Medien nicht groß kommentiert. Ich habe mich einfach gewundert, dass dieser Trottel dann von allen Schweizer Zeitungen eingeladen wurde. Man hat ihn interviewt, ausgefragt. Natürlich vordergründig hat man gesagt, ja, das ist aber fragwürdig, was sie da machen und so weiter. Aber man war sich einig, das ist ja alles nicht so ernst gemeint, da ist ja alles nur Performance, ist ja alles nur Kunst. Sie sind zwar ein politischer Aktivist, aber dieses politische Zentrum da für Schönheit, das ist ja eine theatralische Sache, also ist das nicht so ernst zu nehmen. Es hat einige Leute gegeben, die haben mir gesagt, erstatte Anzeige gegen ihn. Und ich habe gesagt, nein, komm, lass mich in Ruhe. Ich war damals noch amtierender Nationalrat. Und mich hat das Wunder genommen, wie da meine journalistischen Kollegen der anderen Zeitungen reagieren. Auch mein Kollege Roger Schawinski, der Radiomacher, auch in Deutschland bekannt als ehemaliger Sat.1-Chef. Und ich habe mich dann etwas gewundert, wie pfleglich man mit diesem Philipp Ruch umgegangen ist. Und hier muss man also klar sagen, ein expliziter Aufruf zur Tötung durch einen Aktivisten, der übrigens finanziert wird, der Subventionen bekommt mit seinem Zentrum für politische Schönheit, und der sich dann, als man ihn behaftet hat, darauf gesagt hat, nein, nein, das ist nicht ernst gemeint, das ist alles nur Kunst, das ist Theatralik, das ist Kunstfreiheit. Und in Deutschland lese ich jetzt da in diesen Beiträgen, journalistischen, dass bei Uwe Steimle, dem Kabarettisten, der wirklich ein Künstler ist, aber keine Subventionen kassiert, bei ihm soll dann die Kunstfreiheit nicht gelten. Nein, Entschuldigung, Freunde, so läuft das nicht. Also wenn der jetzt angezeigt wird, dann müsst ihr aber auch den Mann hier ans Messer liefern, dann muss der auch angezeigt werden, dann muss der auch von der deutschen Staatsanwaltschaft an den Pranger gestellt werden für seinen Aufruf zur Ermordung eines ausländischen Politikers. Das war damals ich, Roger Köppel, Mitglied des Schweizerischen Parlaments. Also hört jetzt auf mit dieser Steimle-Übung, sofort abbrechen. Steimle kann sich von mir aus noch entschuldigen für seinen deplatzierten Vergleich. Ruch wird sich niemals entschuldigen. Aber wenn man auf den einen losgeht und wenn die gleichen Medien, die damals keinen müden Finger gekrümmt haben, als diese Affäre hochkochte, und das hat man natürlich in Deutschland alles mitbekommen, wenn die gleichen Journalisten jetzt sozusagen mit aufgepflanztem Bajonett auf den Steimle losgehen, Entschuldigung, so läuft's nicht, das geht nicht, das wäre total daneben. Also Freiheit für Steimle, Freispruch für Steimle. Von mir aus kann auch der Philipp Ruch seine bescheuerten Plakate weiterhin durchziehen. Wenn das der deutsche Steuerzahler finanzieren muss oder will, ist das eure Sache. Aber sicherlich nicht diesen hochanständigen, integren, an der Gegenwart leidenden Kabarettisten Uwe Steimle auf diese Art und Weise fertig machen, einschüchtern. Entschuldigung, so geht's nicht. Das sind unterschiedlichste Maßstäbe, die da gemessen werden, und da darf man einfach sich nicht auf diese Irrfahrt, um bei Odysseus zu bleiben, auf diese Irrfahrt darf man sich gar nicht erst einlassen. Also Staatsanwaltschaft in Deutschland, welches Bundesland auch immer zuständig ist, lasst diese Anklage fallen, hört auf mit diesem Unsinn, und auch die Familie Stauffenberg, ich bitte Sie, mit größtem Respekt, und ich habe noch den Jan van Haften kennengelernt, das war der Sohn eines Mitattentäters, der auch an jenem berühmten und traurigen Tag hingerichtet wurde, da im Bendlerblock, ein enger Mitarbeiter war von Stauffenberg. Das ist eine großartige Familie mit einem unglaublichen Erbe, einer unglaublichen Tradition, und sie hat recht, wenn sie sagt, hier ist die Nazizeit verharmlost und bagatellisiert. Aber das machen die Gegner der AfD, das machen die Gegner Steimles laufend, dass sie die Nazizeit bagatellisieren, ohne dass man dagegen Strafanzeige ausstellt. Also hier muss man Gnade vor Recht ergehen lassen, hier muss man zurückbuchstabieren. Das ist ein Kabarettist, es sind Zeiten der Angespanntheit, es sind kriegerische Zeiten, und das Wichtigste ist das Motiv dahinter. Und das Motiv von Uwe Steimle ist nicht der Aufruf zur Gewalt, sondern der Aufruf zum Frieden. Und dafür darf er nicht bestraft werden, meine Damen und Herren. So, jetzt kommen wir zur neuen Ausgabe der Weltwoche. Deutschland mit Schwarz-Rot-Gold. Ja, wir haben keine Angst vor der Deutschlandfahne. Wir sind Patrioten im Exil sozusagen. Und dies auch als Ausländer, Deutschland-Befürworter, allerdings 25%, Sie wissen das, habe ich da ja Vergangenheitsbezüge. Nun, Feinde der Demokratie, Alexander Wendt, vielen Dank an die Kollegen von Tichys Einblick, dort ist er ja voll dabei, aber er schreibt auch regelmäßig für uns. Ich schätze das sehr, dass Herr Tichy uns hier die Chance gibt, mit einem seiner herausragenden Mitarbeiter ebenfalls zusammenschaffen zu können. Feinde der Demokratie, Sie haben es gemerkt, ich habe einen kleinen Helvetizismus eingeflochten, auch ein bisschen, um Sie vielleicht aufzuwecken, dass ich schaue immer, ob die Leute noch wach sind. Regierung und Antifa im Kampf vereint gegen die Pressefreiheit. Das ist bemerkenswert. Wir haben übrigens in der neuen Weltwoche dann am Donnerstag in der Schweizer Ausgabe eine große Laudatio auf den Anwalt Steinhöfel, geschrieben durch unseren Feuilleton-Chef und Herausgeber von Literatur und Kunst, den Dr. Daniel Weber, eine der ganz eleganten Federn der Schweiz und ein nüchterner Betrachter, ein brillanter Journalist, mein Lehrmeister, unter anderem zusammen mit Christoph Ecker bei der Neuen Zürcher Zeitung in der Filmredaktion. Ich hatte hervorragende Mentoren, übrigens auch Peter Übersachs, der ehemalige Blick-Chefredaktor, einer der besten Journalisten der Schweiz. Und dann auch beim Sportteil der NZZ Richard Reich, Felix Reidhaar, Jürg Vogel und viele andere. Ich kann sie hier gar nicht alle verdanken. Aber das sind Leute, die mich auf meinem Weg nach oben oder, wie meine Kritiker sagen würden, auf seinem Abstieg nach ganz unten begleitet haben. Bundesland Schweiz, Deutschland regiert die Eidgenossenschaft. Das hätten sie nicht gedacht. Krieg ist das beste Geschäft. Actionlegende Steven Seagal über die USA, Israel und seinen Freund Putin. Mein Gespräch mit dem Hollywood-Star der 90er Jahre in Moskau, bei ihm zu Hause. Der Kerl hat Heimweh, sonst nichts. Wolfram Knorr würdig Christopher Nolans Odyssee. Dieses Monumental-Epos über einen Mann, der nach Hause will, aber die Götter wollen nicht, dass er nach Hause kann. Und darum schicken sie ihn auf eine Irrfahrt. Aber Odysseus, dieser listige James Bond der Antike, trickst die Götter aus. Sie versuchen es mit allem. Sie verführen ihn, sie schicken ihm die schönsten Frauen, die ihn an sich binden, sozusagen als Sexsklaven, das habe ich schon mal erwähnt, das fasziniert mich natürlich, aber er schafft es, sich aus diesem Band zu befreien und kommt am Schluss bei seiner wartenden Gattin Penelope und bei seinem Sohn, gespielt von Tom Holland, an. Offensichtlich sei Matt Damon, schreibt unser genialer Filmkritiker Wolfram Knorr, offenbar sei Matt Damon eine Fehlbesetzung. Nun, das kann ich nicht beurteilen, aber Odysseus, ein ganz grosser Stoff, der Wanderer, der Heimkehrer auf der Irrfahrt, der sich gegen die Götter auflehnt. Es ist natürlich auch, wenn man so will, ein Stück der Emanzipation des Menschen aus der Sklaverei der Götter, der sich sozusagen aus der Knechtschaft, ja, der polytheistischen Götterwelt befreit hat, der auf seiner Irrfahrt die Götter austrickste, ein Prometheus ohne Feuer und ein Prometheus, der am Schluss nicht am Felsen endete, wo man ihn hingeschmiedet hat, auf ewig dazu verdammt, dass ein Adler seine Leber frisst, aber er immer wieder gesund wird und diese Qual ad infinitum über sich ergehen lassen muss. Nein, da hat es der Odysseus besser gemacht. Der ruhelose Wanderer zur Ruhelosigkeit verdammt. Und Friedrich Dürrenmatt, unser großer Nationalschriftsteller, hat in seinem Gleichnis die Schweiz als Gefängnis, bezeichnet. Allerdings sind wir das einzige Gefängnis, in dem die Insassen auch die Wärter sind. Das ist die Metapher für die direkte Demokratie. Wir sind auch ein Gefängnis, jeder Staat ist ein Gefängnis, aber bei uns sind Insassen und Wärter identisch, während in den repräsentativen Demokratien die Insassen eben von ihren gewählten Politikern bewacht werden. Da ist nicht die volle Identität vorhanden. Und am Schluss dieses Gleichnisses, das für viele als Abrechnung mit der Schweiz empfunden wurde, hat Dürrenmatt etwas ganz Interessantes gesagt, hat es nämlich auf den Kopf gestellt und hat gesagt, Ja, Odysseus, seine Seele, wenn dann nach dem Ableben seine Seele sozusagen, oder wenn Odysseus vor den Allmächtigen steht und dann heißt es, ja, als Mass möchtest du wiedergeboren werden im nächsten Leben. Was für eine Seele möchtest du haben? Da schrieb Dürrenmatt, ich bin sicher, Odysseus hätte die Seele eines Schweizers gewählt, um eben in dieser Scholle, in diesem Gefängnis, in dem wir uns selber bewachen, ist nämlich ein Privileg, dass man sich selber bewachen kann, da hätte er sich wohlgefühlt, ohne noch einmal eine Odyssee antreten zu müssen. Petra Erler, warum die DDR-Hymne interessant ist, ja im Zusammenhang mit Uwe Steimle, ist ja auch schwadroniert worden über den Vorsitzenden Tino Chrupalla, der da die DDR-Hymne gesungen hat, eben ein Akt des zivilen Widerstands. Wo Hesse, Strauss und Gison logierten, Hotel Fitznauer Hof am Vierwaldstättersee. Mossad-Agent Ahmadinejad, Israels Geheimdienst, soll kurz davor gewesen sein, den früheren iranischen Präsidenten und Holocaust-Leugner als neuen starken Mann in Teheran zu installieren. Matthias Matussek, ein offener Brief, Mailbox, lieber Mick Jagger an den Rolling Stones Frontmann. Dann die Geschichte über die Demokratie, Steven Seagal. Hurra, schon wieder Weltuntergang. Für Journalisten geht die Welt täglich unter, als Beleg dafür haben sie ihre Experten zur Hand. Und dann Krieg, das beste Geschäft und. Sehr viele Artikel, sehr viele Themen, abwechslungsreich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Und hört auf mit diesen strafrechtlichen Verfolgungen gegen Uwe Steinle. Sonst müsst ihr auch den da an die Kasse nehmen, den Philipp Ruch, der mit diesem unzweifelhaften Inserat, bezahlt durch den deutschen Steuerzahler, zur Tötung meiner Person aufrief. Das ist unterirdisch, ist daneben, wurde damals von der Kunstfreiheit gedeckt und der Mann darf da nicht mit anderen Ellen und anderen Maßstäben gemessen werden. Das ist Uwe Steimle. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich melde mich zurück. Alles Gute, bis bald.